verehrte Damen und Herren. Ich werde versuchen, möglichst rasch Unterschiede aufzuzeigen, die für uns ganz relevant sind und die bei einer Altersgrenze von etwa 10 Jahren liegen, was Epidemiologie, Biologie der Erkrankung ansprechen, auf Therapie und Toxizität betrifft. Das Slide haben Sie schon vom Kollegen Atabaschi gesehen. Ich habe mich bemüht, in dieser Präsentation die Altersgrenze bei 10 Jahren zu ziehen zwischen Kindern und Adoleszenten, so wie die WHO das definiert, weil hier die Trennschärfe größer ist. Es ist allerdings so, dass die Prognose dann zwischen 15 und 18 Jahren noch weiter abnimmt. Epidemiologisch ist es so, dass man praktisch von einer Kinderkrankheit sprechen könnte. Auch die Heilungsraten sind ja mittlerweile ähnlich geworden. Bei der akuten lymphoblastischen Leukämie bei weltweit eigentlich einem Gipfel zwischen 2 und 4 Jahren der Inzidenzen. Das legt den Verdacht nahe und dafür gibt es auch plausible Hypothesen, dass eine embryonale Fehlentwicklung den Grundstein für die Entwicklung der Erkrankung gelegt hat und dann zusätzliche Mutationen unter Umständen das Ausbrechen der tatsächlichen Erkrankung wirken. Wenn wir jetzt von Adoleszenten über 10 Jahre sprechen, dann sind das an und für sich wenig Patienten, aber immerhin fast ein Fünftel aller Patienten, also durchaus ein relevanter Prozentsatz. Epidemiologisch interessant ist auch die Abnahme der relativen Frequenz akuter lymphoblastischer Leukämien in Abhängigkeit von Quintilen. Also 0 bis 4 Jahre ist es die häufigste onkologische Erkrankung, also unter 10 Jahren zusammengenommen noch immer und wird dann abgelöst, wie bereits erwähnt, von Lymphomen. Und in der Altersgruppe von 15 bis 19 nehmen dann schon epitheliale Geschwülste zu, die es im Kleinkindesalter praktisch nicht gibt. Und generell nimmt die Inzidenz an onkologischen Erkrankungen in dieser Altersgruppe, die wir dann jetzt beleuchten können, auch etwas ab. Jetzt gibt es Eigenschaften, die von vornherein Hinweise geben können, klinische und biologische, auf ungünstigeres Verhalten. Hier beginnt die Säule bei 95%. Es gibt 3% Philadelphia-positive akute lymphoblastische Leukämien in der höheren Altersgruppe bei den Jugendlichen und nur 1% bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr. Es gibt mehr T-Immunphänotypen und auch einen leichten Trend zu einer höheren Hyperleukozytose bei Diagnosestellung, also durchwegs Hinweise auf ungünstigere Eigenschaften. Beeindruckend ist auch die Verteilung von molekularen genetischen Veränderungen. Die klassischen günstigen oder eher günstigen Veränderungen wie die ETV6-RANX-Mutation oder TLAML-Translokation oder eine Hyperdiploidie ist praktisch bei Kindern mit gutem Risiko, das ist eine Untersuchung, eine amerikanische Untersuchung aus der Cox-Studie, betrifft mehr als die Hälfte der Patienten und ist mit einer guten Prognose ausgestattet, während Kinder oder größere Kinder, sogenannte Hochrisikogruppe der Amerikaner, eigentlich dieselbe Signatur zeigen wie Adoleszente mit einer Zunahme von Philadelphia-Chromosom-positiven Leukämien, mit einer Zunahme von MLL-rearrangierten Leukämien, mit einer Zunahme von sogenannten Philadelphia-like-Leukämien. Das sind Leukämien, die ein ähnliches Expressionsmuster haben wie solche, die tatsächlich die klassische 922 chromosomale Translokation haben, die bei diesen allerdings dann fehlt. Also es sind die schlechteren Leukämien, was man an dieser Demonstration sieht, T-Zell-Leukämien, Philadelphia-positive Leukämien oder MLL-rearrangierte Leukämien haben eine schlechtere Prognose. Dass das Alter eine Rolle spielt, kann man an diesem historischen Bild sehen. Das war eine Studie, Frey und Freyreich 1961, mehrere amerikanische Zentren zusammen, die damals untersucht haben, zu Beginn der Chemotherapie, ob die simultane Verabreichung von Antimetaboliten, Methotrexat und 6-Mercaptopurin, einen Vorteil bringt gegenüber der sequentiellen Verabreichung. Das konnte bei den Erwachsenen gezeigt werden. Das hat man auch bei Kindern gemacht. Das Endergebnis war natürlich aus unserer heutigen Sicht völlig unbefriedigend. Was interessant ist und warum ich das gewählt habe, ist eigentlich die Kurvenform. Also man hat bereits 1961 erkannt, dass die Lebensverlängerung an dieser konkaven Kurve zu erkennen bei Kindern deutlich besser gelungen ist als bei dieser konvexen Kurve. Das Endergebnis, wie gesagt, einigermaßen gleich bei 60 Wochen oder 15 Monate Überleben bei 20% und wahrscheinlich keine dauerhaften. Auch die Nebenwirkungen, die damals registriert wurden, die sich auf hepatale und Hautmanifestationen beschränkt haben, waren bei den Erwachsenen deutlich mehr vertreten. Die Amerikaner haben daher das Alter seit 1996 publiziert als wesentlichen prognostischen Faktor und sogenannte Kinder mit Hochrisikoleukämien oder dann auch eben Adoleszente sind entweder über 10 Jahre alt und oder haben eine Hyperleukozytose von über 50.000 Blasten pro Mikroliter oder haben eine T-Vorstufen-ALL. Wir in der BFM-Gruppe Berlin-Frankfurt-Münster waren die ersten drei Zentren, die sich zusammengeschlossen haben im deutschsprachigen Raum, um dann sich auszudehnen über den Großteil Deutschlands und mit Professor Gardner dann auch nach Österreich gebracht wurden in den Mitte der 80er Jahre. Bei uns hat das Ansprechen oder die Geschwindigkeit des Ansprechens auf die Behandlung immer den Prognosewert des Alters eigentlich überkommen oder overruled, um es so zu sagen. Am besten sichtbar hier an der Geschwindigkeit des Ansprechens, wie man sie mit der Messung der minimalen Resterkrankung erreichen kann. Man kann damit drei Subgruppen sehen. Das sind also Patienten, die nach einem Monat Behandlung mit einer PCR-Methode, mit der man weniger als eine in 10.000 Zellen, Leukämiezellen detektieren kann. Wenn diese Patienten nach einem Monat bereits keine detektierbaren Zellen mit dieser Methode haben, dann haben sie ein über 90-prozentiges ereignisfreies Überleben. Beziehungsweise wenn diese Leukämiefreiheit oder gar nicht erreicht wird oder nur sehr zögerlich erreicht wird, das heißt nach zwei Monaten zum Beispiel noch mehr als eine in 1.000 oder mehr Leukämiezellen vorhanden sind, nach zweimonatiger Behandlung, dann kann man hier eine Hochrisikogruppe erkennen. Das zeigt hier die klassische Therapie, eine 4-Wochen-Injektionstherapie mit 4 Mitteln, gefolgt von 3 Mitteln, Folgetherapie, Intervall mit Hochdosis-Methotrexat und eine mehr oder weniger Wiederholung der Induktionstherapie und dann die Dauertherapie. Und dass unter diesem Verlauf Patienten, die nicht von vornherein Hochrisikopatienten aufgrund der Genetik waren oder eines schlechten Ansprechens aufs Cortison, sozusagen dann da noch hinunterrutschen können in eine Hochrisikobehandlung mit intensiven Blocktherapien und unter Umständen auch einer Stammzelltransplantation. Betrachtet man nun die Response-Kinetik, die für uns eben der ganz wesentliche prognostische Faktor geworden ist, in Bezug auf die Altersgruppen 1 bis 10 Jahre und über 10 Jahre, dann sieht man schon, dass das Ansprechen auf eine Cortison-Vorphase in 7,4% schlecht ist bei den 1- bis 10-Jährigen und bei einem doppelt so hohen Prozentsatz bei den über 10-Jährigen. Ähnliches gilt für die Knochenmarksremission nach einem Monat, also die mikroskopische Erkennbarkeit von unter 5% Blasten. Mehr haben 2,2% der kleinen Kinder und 4,6% der Jugendlichen und ein ähnliches Bild, nur ein bisschen weniger ausgeprägt, nach zweimonatiger Behandlung eine Resterkrankung von einer in 1.000 oder mehr Leukämiezellen findet sich in 2,7% der Kinder und in 3,8% der Jugendlichen. Das hat zur Folge, dass im Niedrigrisikoarm nur ein Drittel der Patienten der älteren Patienten landen, wohingegen im Hochrisikoarm 10% versus 5% bei den kleinen Kindern zugeordnet werden müssen. Mit dieser Zuordnung erreicht man allerdings einen relativ guten Ausgleich der Prognose. was bestätigt, warum wir das Alter sozusagen eigentlich nicht verwenden. Also hier das ereignisfreie Überleben der kleinen Kinder mit Standardrisiko mit 93% und 84% bei den Jugendlichen und auch hier in der intermediären Risikogruppe, also zwischen frühem Negativwerden und späten Nicht-Negativwerden, auch einigermaßen angeglichen in der Hochrisikogruppe überhaupt gleich. Trotzdem bleibt ein 10%iger Unterschied, der bei der hohen Zahl von Patienten signifikant ist. Also der Ausgleich ist nicht 100%ig gelungen. Damit zur Toxizität, die altersabhängig auch zunimmt. Hier so dargestellt als Verhältnis von Rezidiven zum Tod in erster Remission, also sozusagen Therapietod. Ein Viertel hier beträgt das Verhältnis 1:4, also 4 Rezidive zu einem Therapietod bei Kindern unter 10 Jahren. Das sind durchwegs Hochrisikopatienten. Ja, also das ist kein repräsentatives Gesamtergebnis, sondern die Gesamtgruppe dieser Hochrisikopatienten landet bei ca. 70% Event-Free Survival versus 90% über alle Patienten. Und hier ist dann eine Grenze gezogen bei 10 bis 14 Jahren, wo dreimal so viele Rezidive wie Therapietote zu verzeichnen sind. Und relativ schlimm schaut es dann aus bei Patienten 15 bis 18 Jahren, wo das Verhältnis 1:1 wird. Also da ist dringend Bedarf, hier was zu ändern. Und das wichtigste Faktum, warum es scheitert an der Therapie, sind Infektionen, entweder aerogen, und hier ist es auch so, dass bei dass Aspergillus oder Pilzinfektionen in Aplasie bei älteren Kindern durchwegs häufiger sind oder enterogene Infektionen durch gramnegative Bakterien, die dann, wenn sie als Sepsis auftreten, unter Umständen fatal ausgehen können. Typische Pseudomonas-Läsionen an den Labien. Auch ausgedrückt als lebensbedrohliche, nicht unbedingt fatale Infektionen in Bezug auf die Therapiephasen, also die Induktion, wo man sieht, dass die Jugendlichen deutlich mehr gefährliche Infektionen haben, auch danach und besonders im Hochrisikoarm, wo an die 20% lebensbedrohliche Infektionen bei über 15-Jährigen auftreten. Nicht fatale Ereignisse sind auch bedeutsam. Die akute Pankreatitis, hier sehen Sie ein verwaschenes, ödematöses Pankreas, tritt auch altersbezogen häufiger im höheren Alter auf und hier auch wieder mit 6% in der höchsten Altersgruppe über 15 Jahren. Dasselbe gilt für thrombembolische Ereignisse, Beispiel einer Sinusvenenthrombose mit Umgehungskreislauf sozusagen, die dann auch bedrohlich sein kann, Gott sei Dank meistens folgenlos bleibt. Trotzdem hier eine deutliche Zunahme auch dieser Komplikation altersbedingt. Selbe gilt für Lebertoxizität in Abhängigkeit von der Therapiephase. Am höchsten in der Induktionsphase. Und für die Elimination von Hochdosis-Methotrexat, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Der Mittelteil dieser Behandlung ist Hochdosis-Methotrexat, wie Sie vielleicht wissen, 1948 von Sidney Farber im New England publiziert als das erste Erreichen von Remissionen bei Leukämien bei Kindern. Und da ist ganz interessant, dass auch hier die Eliminationsrate bei älteren Patienten schlechter wird. Ähnliches gilt für Osteonekrosen, eine sehr unangenehme, sehr belastende Nebenwirkung, wenn man so will. Cortison wird angeschuldigt und der Gewebsdruck im Knochen könnte zu diesen Nekrosen führen. Gibt es bei kleinen Kindern überhaupt nicht, nimmt dann im Laufe der pädiatrischen Population zu bis 18 Jahre, nimmt aber nicht weiter proportional zu, wie vielleicht meine Nachfolgerin hier auf der Bühne bestätigen kann. Die sozialen Faktoren mögen auch eine Rolle spielen. Die Hygiene, die Abendgestaltung bei kleinen Kindern ist sicher nicht immer die gleiche wie bei Adoleszenten und Jugendlichen. Und das wird man auch nicht ganz verhindern können. Die Überwachung durch die Eltern, was Infektionen betrifft, die Betrachtung des Anogenitalbereichs ist bei einem Jugendlichen praktisch durch die Eltern unmöglich. Das sind alles Faktoren und hier auch die Sozialkontakte, die daheim unter Umständen stattfinden, die hygienisch keine idealen Bedingungen darstellen. Also zusammenfassend gibt es die schlechteren Leukämien. Die schlechteren Leukämien sprechen schlechter an, daher mehr Hochrisikoleukämien, eine höhere Toxizität und ungünstigere soziale Faktoren. Um es rasch abzuschließen, noch kurz ein Blick auf eine mögliche Zukunft. Gezielte Therapien oder Präzisionstherapien, die auf genetische Veränderungen abzielen, seit der Behandlung der Philadelphia-Chromosom-positiven ALL mit Imatinib wird zunehmend danach gesucht und danach gestrebt. In unseren Plänen ist eine Ausdehnung in der Erstbehandlung nur bei hochgradig resistenten Leukämien vorgesehen. Allerdings haben wir einen Inhibitor eingebaut für intermediäre und Hochrisikopatienten in unserer nächsten Studie. Bortezomib. Die Immuntherapie soll versuchen, in erster Linie die toxische Blocktherapie zu ersetzen. Wenn das gelingt, dann ist auch für die Adoleszenten ein wesentlicher Schritt gemacht, weil, wie gezeigt, eben Hochrisikopatienten höheren Alters eine 20-prozentiges Mortalitätsrisiko haben. Also hier ist geplant, Hochrisikoblöcke durch Blinatumomab, also bidirektionalen Antikörper, in Zukunft zu ersetzen. Unter Umständen als Salvage-Therapie, aber bei Rezidiven dann auch konjugierte Antikörper mit einem Toxin und für Rezidive nach Transplant hauptsächlich eine Zytotherapie mit einem Chimärenrezeptor für CD19. Das ist die Zukunft, wie wir das planen. Nur kurz kursorisch, also die Hinzunahme von Blinatumomab für mittlere Risikogruppen, randomisiert, aber zusätzlich. Hier bei Hochrisikopatienten die Hinzugabe von einem Inhibitor Add-on und das Blinatumomab gegen die Blöcke randomisiert und für Patienten mit ganz hohem Risiko die gleichen Randomisationen, allerdings gefolgt von einer Transplantation. Und nur wenn der Remissionsstatus vor dieser geplanten Transplantation und einer weiteren Salvage-Therapie nicht stattfinden kann, wegen zu hoher Leukämiezellast, erst dann würden sich momentan für uns diese Inhibitoren würden die zum Einsatz kommen. Also wir versuchen in Zukunft die Therapietoxizität zu verringern und die Leukämiebeherrschung zu verbessern mit molekularer und Immuntherapie. Und hoffen so, nicht nur im Environment den Jugendlichen besser gerecht zu werden, sondern auch diese in Österreich nicht ganz schlechte Position weiter auszubauen. Das haben uns die Epidemiologen geschenkt in einer europäischen Studie, wo die Erfolge in Österreich eigentlich sehenswert sind. Und das ist der Dank, den wir ernten, wenn der Lorenzo schreibt, hier bin ich einmal vom Krebs geheilt worden. Es ist wirklich gut, das Spital. Danke für die Aufmerksamkeit.